Physics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo zur neuen Ausgabe von Affiliate Musics. Hier ist immer der Markus Kellermann und der
Wolfgang Polzer. Grüß euch.
Genau. Und wir haben diesmal live von der Performance Marketing Insights hier in Berlin aufgezeichnet. Europas größte Performance- und Affiliate-Marketing-Konferenz mit knapp 1000 Teilnehmern, einem großen Ausstellungsbereich und einer großen Konferenz hier im S3 Hotel in Berlin. Und es sind viele internationale Teilnehmer hier aus UK, aus Niederlande, aus Frankreich und eigentlich ganz Europa, auch einige aus Deutschland. Und ja, wir haben uns einfach ein paar Notizen gemacht zu den Vorträgen hier auf der Performance Marketing Insights, die euch jetzt der Wolfgang und ich eben präsentieren wollen. Und ich lege einfach mal los. Also den ersten Vortrag, den ich besucht habe, da ging es um das Thema Attribution, also Customer Journey Tracking. Teilnehmer des Panels war Thomas Bindel, Matt Bailey, Daniel Wojtyczek und Kevin van der Bosch. Und ja, diese einheitliche Meinung war eigentlich, dass das Last-Cookie-Wins-Modell zwar für bestimmte Unternehmen ein gutes Business ist, um zu starten und auch die Thematik zu verstehen und auch verschiedene Publisher-Modelle besser kennenzulernen, weil man halt gerade über das Last-Cookie-Wins-Modell auch sehr gut erkennen kann, über welchen Publisher oder über welchen Kanal die Sales abgeschlossen werden. Aber irgendwann ist es auch mal nötig, das Ganze zu professionalisieren und eben auch die verschiedenen Marketingkanäle abzubilden. Und da ist eben so ein Customer Journey Attributionsmodell ein sehr gutes Modell und wichtig dabei ist halt vor allem, dass dabei auch die ganzen Viewpoints gemessen werden, weil nur anhand der Clickpoints ist es eben schwierig, da eine gute Attribution hinzubekommen. Und der Moderator hat dann eben auch die Teilnehmer die Frage gestellt, ob denn für einen Advertiser so eine Attribution denn nicht mehr Kosten bedeutet. Und die Erkenntnis war eigentlich ganz interessant, denn durch die Erkenntnisse einer Attribution oder einer Customer Journey Messung bekommt man ja auch sehr gute Insights über den Midtail und den Longtail, den man letztendlich dann auch wieder zur weiteren Optimierung der Kanäle nutzen kann und darüber dann letztendlich durch diese Erkenntnisse auch mehr Umsatz generieren kann. Und Thomas Bindel war zum Beispiel auch der Meinung, dass bei einem Attributionsmodell letztendlich natürlich Media Publisher gewinnen werden, weil sie eben durch den Display-Kanal einfach auch für andere Kanäle Mehrwert bringen und Gutscheine verlieren könnten. Und der Daniel Wojtyczek meinte dann, dass man dabei allerdings unterscheiden muss zwischen SEO-Gutschein-Publishern und Non-SEO-Gutschein-Publisher, weil gerade viele SEO-Publisher natürlich dadurch, dass sie aus dem Warenkorb herausgesucht werden, natürlich schon oftmals am letzten Touchpoints der Customer Journey stehen. Und was auch ganz interessant war, dass zum Beispiel Affiliate Labs vom Daniel Wojtyczek, dass die eben auch die Möglichkeit haben, auch andere Dienstleister wie Refined Labs oder AdClear eben auch in ihr Tool zu importieren, um damit eben Affiliates auch eine transparente Attribution eben aufzuzeigen. Und dieses Thema Transparenz gegenüber den Affiliates jetzt ist ja auch immer noch so ein Manko, was aktuell besteht, und dies gilt es eben zukünftig eben zu vermeiden oder zu verbessern. Dann ging es um die Zukunftstrends im Customer Journey Bereich. Auch wenn viele Advertiser das noch gar nicht integriert haben, ging es dann auch schon auch um die Zukunft, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und da war eigentlich auch die einheitliche Meinung, dass die Zukunft auch im Cross-Device Customer Journey Tracking steht. Das heißt, dass nicht nur die Online-Kanäle getrackt werden, sondern auch Offline- und Mobile-Kanäle. Und dass es dann wirklich irgendwann mal ein übergreifendes Tracking ist, wo wirklich alle Kanäle, wo ein Kunde, sag ich mal, im Kaufprozess beteiligt ist, eben gemessen wird. Und ganz wichtig ist auch, was Daniel gesagt hat, dass das Attributionsmodell auch dynamisch sein sollte und regelmäßig angepasst werden soll. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man einmal beim Customer Journey Tracking ein Attributionsmodell festlegt und dieses dann für immer Bestand hat, sondern es muss natürlich regelmäßig dynamisch angepasst werden, weil ja auch viele neue Kanäle dazukommen oder neue Publisher. Und als Trends hat eben der Kevin van der Bosch gesehen, dass die Zukunft dahin geht, dass immer mehr Touchpoints oder Datenpoints dazukommen. Wie gesagt, offline, online, Device-Tracking. Der Thomas Biddle sieht als Trends, dass die Kunden zukünftig auch immer mehr Daten nutzen, zum Beispiel auch für andere Dinge wie RTB, also Real-Time-Bidding, wo dann eben auch solche Daten und Erkenntnisse genutzt werden können. Oder Daniel sieht als Trend Cross-Device-Tracking. Genau, das war so der erste Vortrag, bei dem ich war. Mhm.
Ich war beim ersten Vortrag von Katharina Zienz und Kavita Verri, beide von Fashion Chick. Sie haben über das Thema also referiert, wie man am besten in Europa expandieren kann, sprich mit ihrer, also von Publisher-Sicht. Zuerst ging es ein bisschen über die Firma selber. Ich weiß nicht, ob jedem der Publisher Fashion Chick bekannt ist. Das ist also eine Webseite, die von verschiedenen Online-Unternehmen Mode präsentiert. Importiert wird das Ganze über einen Datenfeed. Und sie arbeiten hauptsächlich auf CPA- bzw. CPC-Modell. Expandiert oder ursprünglich kommen sie aus den Niederlanden, expandiert sind sie dann in den letzten Jahren nach Deutschland, Frankreich, UK und jetzt auch in den USA. Hauptsächlich bedienen sie eigentlich die Zielgruppe Frauen, haben aber jetzt in manchen Ländern auch schon angefangen, Männer, Kindermode bzw. so Hausdekoration zu bewerben. Also die ganze Internationalisierung, es sind drei Schritten stattgefunden. Zum einen haben sie mal ein technisches Konzept aufgesetzt, sprich die ganze Frontend-Übersetzung des Online-Shops oder besser gesagt der Webseite, die bereits in den Niederlanden bestanden hat. Dann haben sie natürlich, mussten sie das ganze SEO optimieren, das musste responsive sein. Es muss natürlich auch eine schnelle Webseite sein und sie brauchen auch ein einheitliches Design der Webseite, die also international also Anspruch findet. Und es gibt ja doch so ein bisschen Unterschiede bei der Bevölkerung, was da das Design angeht. Da brauchen sie also eins, das international tauglich ist. Als zweiten Step haben sie dann den Markt analysiert, sprich die Population, die Internetnutzung, das Einkommen, das Wirtschaftswachstums, haben sich die drei Top-Online-Shops angeschaut, sowie eben das Mobile Behavior, also wie die Leute mit Smartphones und Tablets im Internet unterwegs sind. Im zweiten Schritt daraus haben sie sich weitere Online-Shops genauer analysiert, haben sich die Konkurrenz angeschaut und haben geschaut, ob es da eventuell ein Cross-Market-Potenzial gibt. Dann in der Setup-Phase selber, also im dritten Step, haben sie sich dann immer einen Native-Speaker oder eine lokale Person rausgesucht. Das war dann quasi der Projektmanager. Haben dann auch immer ein Büro, möglichst in der Hauptstadt, gesucht, wo sie dann eben ihre Basis gesetzt haben, haben sich dann natürlich auch über die lokalen Gesetze informiert und haben dann die Seite eben umgesetzt. Dann das Interessante eigentlich an dem Vortrag waren dann die Learnings zu den Ländern, die sie uns auch präsentiert haben. Gerade in Deutschland kennen sie natürlich, ist die größte Wirtschaftskraft in Europa. Es ist ein sehr starker E-Commerce-Markt. Haben aber sehr strikte Gesetze, haben sie gemeint, gerade in Bezug auf Impressum bzw. Preisangabeverordnungen. Hat im Vergleich zu den anderen Ländern, Frankreich, Niederlande, UK, den höchsten Warenkorbwert. Und es gibt aber auch einen hohen Trust, also von den Leuten, gerade eben durch Trusted Job Siegel oder sonstige Sachen. In Frankreich haben sie gemerkt, dass also Retargeting und E-Mail-Marketing doch relativ starke Publisher sind und gegen die sie eben ankommen müssen mit ihrer Fashion-Vergleichsseite mehr oder weniger. Dann in Frankreich herrscht auch eine sehr starke Made-in-France-Mentalität, gegen die sie dann auch ankommen mussten, weil sie ja ursprünglich aus den Niederlanden kommen. Und als Tipps haben sie noch mitgegeben, dass internationale Player auf jeden Fall in die lokale Präsenz im Markt investieren sollen. Also man muss doch am Anfang erstmal den Brand aufbauen, zeigen oder die Bekanntheit einfach steigern und dann kann man eigentlich erst performance-orientiert dann arbeiten. Das funktioniert halt dann ganz gut über Post-View oder Retargeting. Dann in den Niederlanden, ganz interessant fand ich auch, dass die Zahlmethode iDeal eigentlich ein Must-Have ist. Ohne das funktioniert es eigentlich nicht, weil die Holländer wirklich bevorzugt über diese Methode bezahlen. Und wenn das jetzt ein Shop nicht hat, dann ist eigentlich das Potenzial schon sehr gering. Was in den Niederlanden auch beliebt ist, ist natürlich versandkostenfreie Lieferung bzw. Vouchercodes. Und es war für Fashion Chick auch ein wirklich harter Platz oder es ist ein sehr starkes Konkurrenzdenken da, weil es eben nur auch mehrere Seiten gibt, die eben um die ersten Plätze buhlen. Dann UK, haben Sie gemeint, ist natürlich World's Leading E-Commerce Markt, hat natürlich im Bereich Mobile sind die auch schon sehr weit. Discount-Codes und Cashback-Seiten sind dort auch sehr populär, gerade weil die Leute auch gerne sparen. Und was sie noch gemeint haben, dass in UK also Traffic Buying sehr teuer ist. Also da ist es wirklich sehr schwierig, Traffic zu bekommen. So abschließend kann man sagen, dass es also wichtig ist, in dem Land also eine lokale Präsenz zu haben und auch mit den Netzwerken Partnerschaften einzugehen, weil die halt auch eben dieses spezielle, länderspezifische Fachwissen haben und dann dem Publisher bzw. halt auch dem Advertiser wichtige Informationen geben können. Und das war's eigentlich so.
Okay. Dann der nächste Vortrag, auf dem ich war, war von Gino Bosakov aus Amerika, der einen Vortrag gehalten hat zum Thema Tipps und Tricks, Tools und Techniques for Effective Affiliate Recruitment. Und da ging es wirklich Schlag auf Schlag in seinem Vortrag. Also er hat sehr viele, über 99 Tipps gezeigt, wie man Affiliate-Akquise betreiben kann. Und ich kann jetzt gar nicht alle Tipps zeigen, weil ich so schnell, wie er die Folie präsentiert hat, gar nicht mitschreiben konnte. Aber es wird die Folie, glaube ich, auch auf Slideshare geben. Deswegen kann ich euch dann den Link posten. Die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, dass er gesagt hat, dass ca. 80% der Zeit, die ein Affiliate Manager in das Partnerprogramm investiert, in Akquise und die Aktivierung von Publishern investiert wird. Und dann hat er eine Umfrage gezeigt, dass nur 14% der Affiliates auch eine E-Mail bekommen von ihrem Affiliate-Manager, was eigentlich relativ wenig ist und was eigentlich zeigt, dass eigentlich die Affiliate-Manager ihr Potenzial, was sie damit haben, eigentlich noch gar nicht nutzen. Und der Gino hat dann eben verschiedene Möglichkeiten gezeigt, mit denen man Akquise betreiben kann, also zum Beispiel mit verschiedenen Softwarelösungen, die es im Markt gibt, oder eben einfach anhand von Suchmaschinen, dass man eben anhand von Keywords Akquise betreibt und Seiten sucht, oder anhand von Konferenzen, dass man Konferenzen besucht. Und dort hat er eben auch gesagt, dass man vielleicht nicht nur spezielle Affiliate-Konferenzen besuchen sollte, wenn man Akquise betreibt, sondern vielleicht auch Konferenzen besuchen sollte, wo sich eben die Zielgruppe aufhält, die man eben als Affiliate gewinnen möchte. Das heißt zum Beispiel irgendwelche Blogger-Konferenzen oder ähnliches. Und auch eine Möglichkeit sind zum Beispiel Snail-Mails, also darunter versteht er zum Beispiel Postkarten oder persönliche Briefe, die man zur Akquise an potenzielle Affiliates verschickt. Oder eben auch anhand von Affiliate-Verzeichnissen, wo man sich platziert, oder auch Foren, über Pressemitteilungen oder auch über Similar Websites. Da gibt es zum Beispiel ein Formular, ein Portal, das heißt similarsites.com. Und doch kann man zum Beispiel nach Seiten suchen, die ähnlich sind wie bestimmte Affiliate-Seiten, und kann darüber dann vielleicht noch potenzielle Affiliates finden. Oder dass man zum Beispiel ein Monitoring macht über Google Alerts zum Beispiel, um darüber potenzielle Seiten zu finden. dann hat er noch gesagt, Studie, die er durchgeführt hat, dass nur 4% der kontaktierten Affiliates sich auch initial auf die erste Kontakt-E-Mail registrieren und dass es deswegen wichtig ist, auch regelmäßig Follow-up-Mails zu verschicken und dass doch dann die Quote höher ist, also dass dann auch Follow-up-Mails bis zu 12% der kontaktierten Affiliates sich dann registrieren. Genau. Hast du da noch was dazu aufgeschrieben?
Eigentlich hätte ich noch einen Punkt anzubringen. Ich bin gerade am Schauen. Ja, interessant fand ich auch, dass in der Umfrage gezeigt wird, dass über 50% der Publisher das Programm auch über die Shop-Seite selber finden. Also im Footer quasi mit dem Keyword Partnerprogramm. Wirkt also doch auch sehr viel Affiliates. Das fand ich auch ganz interessant.
Das stimmt, das ist ein guter Hinweis, dass man als Advertiser auf jeden Fall auf seiner Seite auch eine Unterseite zum Thema Partner, also ein Partnerprogramm hat und diese dann auch von überall verlinkt.
Genau, ja, weil das meiner Meinung nach doch noch relativ wenige Online-Shops haben, dass sie im Online-Shop selber auch auf das Partnerprogramm hinweisen.
Also ja, ganz genau. Dann der nächste Vortrag, wo ich war, war von Robert Schneider von Ingenious Technologies und dort ging es um das Thema Plattform-to-Plattform-Communication. Und an dem Vortrag und auch an dem folgenden Vortrag zum Thema Customer Lifetime Value und auch zum Thema Customer Journey Tracking sieht man, dass der größte Trend auf der Konferenz und das allgemein momentan das Thema Daten oder Big Data auch ist, dass es wirklich sehr viel darum geht, Daten zu sammeln und zu nutzen fürs Affiliate Marketing. Und in dem Vortrag von Robert Schneider ging es halt wirklich auch darum, dass halt vielen Advertisern immer noch das Verständnis fehlt für Affiliate-Systematik und Daten, was man damit machen kann. Und er hat ein paar Beispiele gezeigt, dass es zum Beispiel wichtig ist, dass man als Advertiser auch die Publisher-IDs speichert, um damit auch letztendlich später auch nachvollziehen zu können, wie sich denn der Customer Lifetime Value von Kunden verändert, die über Affiliate Marketing kamen, und dass man darüber dann im Nachhinein dann auch die Provision anpassen kann. Das heißt, dass man, wenn man feststellt, dass zum Beispiel der Customer Lifetime Value über Kunden, die über Affiliate Marketing oder über einzelne Affiliates kommen, extrem hoch ist, weil Kunden vielleicht dann sehr loyal sind und sehr viel einkaufen oder mit hohen Umsätzen einkaufen, dann kann man mit dieser Erkenntnis eventuell auch die Provision anpassen. Oder dass man einfach mit den Daten auch bestimmte Conversion-Abbrecher analysieren kann oder einfach auch schlechte Produkte, die schlecht konvertieren, auch einfach messen kann. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man möglichst viele Tracking-Variablen oder Daten, die man im Affiliate-Marketing hat, auch speichert und dann auch analysiert. Dasselbe gilt auch für die Publisher, dass diese zum Beispiel auch Sub-IDs nutzen können, um darüber Erkenntnisse zu gewinnen, demografische Informationen oder eben auch Conversion-Tracking und ähnliches, um damit die Kampagne eben optimieren zu können oder auch auch zum Beispiel ein Realtime-Tracking auf Conversion-Basis zu machen. Also ganz wichtig, dieses ganze Thema Datennutzung im Affiliate-Marketing, um damit Erkenntnisse zu gewinnen, das Partnerprogramm zu optimieren. Und eben um dieses Thema Daten ging es dann eben auch im nächsten Vortrag. Doch ging es um das Thema Customer Lifetime Value im Performance Marketing. Da waren die Teilnehmer Lauren Gibb, Edward Scott und Kevin Edwards. Und da ging es eben darum, welchen Value hat denn der Kanal Performance Marketing in dem Unternehmen? Und da war es eben so, dass es eben ganz wichtig ist, dass man einfach auch analysieren sollte, wie entwickeln sich Kunden über den Kanal Affiliate Marketing zum Beispiel nach 6 oder 12 Monaten, um, wie vorhin schon gesagt, damit zum Beispiel auch die Provision anpassen zu können. Oder dass eine Erkenntnis auch war, dass es seit circa 2 Jahren so einen Trend gibt bei den Advertisern, immer mehr mit den Affiliates zusammenzuarbeiten, um eben genau diese Daten auch direkt zu haben und nicht vom Netzwerk irgendwie abfragen zu müssen, sondern über das direkte Tracking eben zu haben und dann nutzen zu können. Genau.
Ich war in der Zwischenzeit in einem Diskussionspanel über Performance Marketing in Lateinamerika. Ich bitte jetzt um Verzeihung, wenn ich die Namen vielleicht nicht korrekt ausspreche, aber Teilnehmer waren unter anderem Santiago Darman Drail, Michelle Jacobs Pereira, Chechu Lacheras und Agustin Gau. Also es ging generell mal so über Performance Marketing in Lateinamerika, sprich welche Länder sind interessant, welches Potenzial steckt in den Ländern und wie ist der Stand aktuell bzw. wird es in den kommenden Jahren sein. Zum einen mal generell, also in Brasilien steckt sehr hohes Potenzial, auch im Mobile-Bereich. Gerade weil viele Leute, die eigentlich gar keinen Computer haben, jetzt durch die neuen Smartphones einfach die Möglichkeit haben, auch online einzukaufen. Die Brasilianer selbst sind sehr Internet-addicted und Social-Media-süchtig, nach eigenen Ausgaben. Argentinien hingegen wird aktuell noch sehr wenig Geld im Online-Marketing ausgegeben und Mexiko ebenfalls. Dann das Wachstum sehen die Teilnehmer allerdings bei 30% pro Jahr. Also es ist wirklich sehr hoch. Der Santiago hat dann auch die Branchen genannt. Die sind ähnlich wie im US-Markt, also Top-Branche Nummer 1 ist Travel, gefolgt von Elektronik, aber auch Fashion. Das sind sehr starke Branchen. Wobei es aber jetzt im Online-Marketing aktuell noch ein bisschen schwierig ist, da die Leute ungern also Daten online hergeben. Wobei sie aber gemeint haben, im Travel-Bereich ist das eine Ausnahme. Also sie wundert es selber aus. Auch in Bezug auf Publisher war es interessant, dass die meisten also aus Europa kommen und in Südamerika eine Seite aufmachen. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir vom Know-how her einfach ein bisschen weiter sind wie Lokale, dass die sich vielleicht mit der Technik oder so noch nicht ganz so auskennen. Große Seiten sind beispielsweise auch Preisvergleiche. Ansonsten, was ich auch noch interessant fand, im Gegensatz zu Europa, Gutscheine laufen dort also nur sehr schlecht. Also es ist auch vielleicht begründet von den Merchants, dass nur ungefähr 10% der Merchants überhaupt Gutscheine herstellen oder zur Verfügung stellen und die Leute das vielleicht auch noch nicht gewohnt sind und aber auch gar nicht einlösen. Also vielleicht ist das auch ein Trend für die Zukunft, dass dort auch eben Gutscheine dann weiter oder besser funktionieren. So die größten Publisher-Modelle dann auch noch wurden genannt, ist im Search-Bereich, sprich SEA, gefolgt von Display-Retargeting und E-Mail-Marketing. Das sind auch noch also große Modelle. Dann Content-Seiten, meinte ein Teilnehmer, dass die momentan noch wirklich keinen relevanten Traffic liefern. Und auch interessant fand ich, dass also dieses Last Cookie Wins Vergütungsmodell dort Standard ist. Also ein Teilnehmer meinte auch, also es wird noch Jahre dauern, bis die dann auch merken, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Dann ein weiteres Thema oder eine kleine Hürde ist der Fraud. Der ist auch noch relativ hoch, wobei die Netzwerke schon auch also drauf schauen, jetzt teilweise automatisiert die Publisher durchleuchten, wo der Traffic herkommt, beziehungsweise teilweise muss man das auch manuell machen, weil eben die Publisher relativ schlau sind und dann immer wieder eine Lücke finden, Sales zu generieren. Interessant fand ich dann auch noch den Punkt Payment, also beispielsweise Kreditkarten, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit den Daten im Internet, die werden eigentlich fast gar nicht benutzt, weil die Leute es einfach im Internet nicht eingeben wollen und da noch zu wenig Vertrauen haben. Teilweise gibt es auch Länder, wo 50% der Leute noch gar kein eigenes Bankkonto haben. Eine Möglichkeit, das Ganze dann zum Bezahlen, ist so ein Boleto, heißt das. Sprich, man kauft im Online-Shop ein, druckt sich dann eine Art Rechnung aus, oder Boleto heißt es, geht mit dem dann zu einem Ort, wo man den quasi einlösen kann und bezahlen. Und wenn das dann quasi bezahlt ist, kriegt der Online-Shop Bescheid und schickt dann die Ware. Also ist halt doch noch relativ umständlich. Teilweise hieß es dann auch, dass man eben, wenn man jetzt mit Kreditkarte zahlt, so wie in Deutschland, zack, ist das ein Ding von 4 bis 5 Minuten und man hat es halt gekauft, so Emotionskäufe. Und wenn man dann mit dem Buletto extra nochmal zum Laden gehen muss, um das dann tatsächlich zu bezahlen, dann denken sich die Leute vielleicht dann auch teilweise, ja, brauche ich das wirklich? Oder
die Rechnung kommt dann per Brieftaube?
Die Rechnung drucken sie dann nach dem Chaos auf und gehen mit der dann zu so einer Art Zahlstelle.
Krass. Mhm.
Also da ist eben die Storno-Quote halt auch sehr hoch, hat da noch eine Teilnehmerin gemeint von Quanco, dass eben mit den Boletos die Storno-Quote wirklich sehr hoch ist. Gerade eben, weil die Leute dann halt das dann doch nicht bezahlen oder doch nicht brauchen, sich das nochmal überlegen, den Einkauf. Und die teilweise wirklich sehr, sehr hohe Storno-Quoten. Gut, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Gut, so abschließend lässt sich vielleicht noch sagen, dass momentan der Eintritt in die Länder relativ leicht ist und sich das in ein paar Jahren, also in 2 bis 3 Jahren sicher erschwert. Und man solle auf jeden Fall auch, wie vorhin schon erwähnt, bei Fasciola lokale Unternehmen oder Experten zu Rate ziehen, die einem dann eben helfen, in die Länder zu expandieren und da was aufzubauen.
Okay. Ich war dann im Vortrag von Matthias Stadelmeier von TradeDoubler. Dort ging es um das Thema Online- und Offline-World, Acting on In-Store Behavior. Und es gab eine neue Studie, die ja auch vor kurzem auf der TradeDoubler-Konferenz schon vorgestellt wurde zum Thema Mobile. Wir haben auf affiliateblog.de dort auch darüber berichtet. Und 49% der Sales bei TradeDoubler sollen bis 2018 über Mobile Devices generiert werden, also ein sehr hoher Anteil. Man merkt darüber, dass der Mobile Traffic immer mehr steigt, und TradeDoubler hat dann 2 Case Studies präsentiert, zum Beispiel zum einen Interflora. Dort wurde Mobile Tracking implementiert in die mobile Website und in die App. Und es wurden dann verschiedene Deals generiert über Deal Sites, über Virtual Currency, über Mobile Mail und über SMS. Und das Ergebnis war, dass 40% der Sales über die App generiert wurden und 10% der Sales via SMS. Und zweite Case Study war dann Trainline.com in UK, und dort hat eben die Implementierung des Mobile Trackings und dann anschließend des Ausspielens von Push Notifications über Geotargeting zu einem Sales-Wachstum von 27% und einem Umsatzwachstum von 31% eben geführt. Genau, und danach war ich bei dem Panel, da ging es um das Thema In-House, Agency oder Network. Das war eine Diskussionsrunde mit dem Florian Gramshammer von Commission Junction, mit dem Christian Kleinsorge von Engineers Technologies, dem Marc Walters von Affiliate Window, Ralf Piata von eBay Commerce Network und Ricky Jones von Omnicom. Und da ging es eben um die Frage, was ist für ein Unternehmen sinnvoller, Affiliate-Marketing selbst zu machen oder über ein Affiliate-Netzwerk oder In-House. Und es war eine relativ brave Diskussionsrunde. Man war es auch keine wirkliche Diskussion, sondern die Aussage war letztendlich zum einen zum Beispiel von eBay, dass man das nicht pauschalisieren kann und dass man das für jeden Advertiser unterschiedlich betrachten sollte, was für ihn Sinn macht. CJ war der Meinung, dass es für große Shops vielleicht, die Ressourcen haben und auch die Technik zur Verfügung haben, Sinn machen könnte, das direkt zu betreuen, aber für kleinere Shops der Netzwerkgedanke auf jeden Fall ein Vorteil ist. Christian Kleinsorge von Ingenious Technologies war der Meinung, dass es für einen Advertiser besser ist, wenn er seine Partner in-house betreut und er einfach auch merkt bei großen Brands und Pure-Playern, dass das Bedürfnis immer mehr da ist, die Partner direkt zu tracken, weil es wohl für die Advertiser sehr wichtig ist, die Daten selbst zu haben und nicht nur ein Netzwerk zu haben und die Daten dann auch selbst nutzen zu können. Und ja, Affiliate Window meint dann eben, dass man das nicht pauschalisieren kann und dass eben nicht alle Advertiser hier gleich sind. Aber auch hier in dieser Diskussion ging es letztendlich wieder um Daten. Wem gehören die Daten? Wie kann man die Daten nutzen? Und da meinte Ingenious Technologies eben, dass eben der Vorteil von einem Private Network oder einer direkten Kooperation eben ist, dass man hier eben First-Party-Tracking hat, First-Party-Daten hat, dass man damit auch Multi-Channel-Tracking durchführen kann, dass man direktes Tracking durchmachen kann und dass es eben hier momentan ein großes Bedürfnis gibt danach und dass man eben da auch eine bessere Kontrolle der eigenen Partnerschaften hat. Dann war die Frage, ja, welchen Anteil haben Agenturen letztendlich in der künftigen Geschäftsbeziehung? Und da war eben die Meinung, dass eben Agenturen gerade das Know-how haben, so ein Affiliate-Programm zu managen und dass das E-Commerce immer mehr wächst und dazu eben die Agenturen sehr wichtig sind, um den Kunden entsprechend betreuen zu können, weil bei vielen Kunden halt immer noch das entsprechende Affiliate-Know-how fehlt und deswegen die Agenturen da sehr wichtig sind. Und die Frage nach den Trends, die gestellt wurde, ja, waren eben so, dass Affiliate Window eben den Trend nach Inhouse-Networks so eigentlich nicht sieht, sondern dass sie sagen, das ist ein ganz normaler Prozess und dass die Nachfrage nach Inhouse-Networks eigentlich vergleichbar ist mit den letzten Jahren und dass es letztendlich jeder Advertiser entscheiden muss, was seine Unternehmensstrategie ist und was für ihn sinnvoll ist und dass natürlich die Affiliate-Netzwerke dahingehend schon die Daseinsberechtigung haben, dass sie, wie der Name schon sagt, eben ein Netzwerk von vielen Affiliates und vielen Merchants ist, was sowohl für den Affiliate, aber auch für den Merchant letztendlich ein großer Vorteil ist. Und Ingenious Technologies sieht eben die Komplexität in diesem Markt und eben, wie gesagt, das Bedürfnis von Advertisern, die Affiliates direkt zu tracken. Und ja, das war eigentlich so die Aussage dieser Diskussionsrunde. Hast du noch was angeschaut?
In der Zwischenzeit nicht mehr, nein.
Genau, ich war dann zum Schluss noch in dem Vortrag vom Uli Bartholomäus von Affilinet. Dabei ging es eben darum, der Name des Vortrags ist What is the Reconstitution of Publisher Business Models? Und ja, Affilinet hat hier eben verschiedene Studien oder eigene Daten präsentiert, die eigentlich ganz interessant waren. Zum Beispiel die Revenues in 2013 bei Affiliate sind so verteilt, dass 51% auf den Bereich Retail fallen, 24% Telco, 9% Finance und 7% Travel. Und was die Publisher-Modelle anbelangt, in 2013 ist der größte Revenue-Anteil mit 46% Content-Publisher. Gefolgt mit 22% Coupon-Publisher, 14% Cashback-Publisher, 9% Media-Publisher, 6% Loyalty- und Bonus-Publisher und 3% Portal, also ein sehr hoher Anteil, wo dort über Content-Publisher noch kommt. Und dann wurden auch noch Umfragen unter den Advertisern präsentiert und 89% der Advertiser und 97% der Agenturen wollen 2014 das gleiche oder mehr in den Kanal Affiliate Marketing investieren im Vergleich zu 2013. Und 54% der Advertiser und 91% der Affiliate Manager, glaube ich, heißt das, sagten, dass Affiliate Marketing zu den Top 3 Online-Kanälen gehört. Und dann wurde was ganz Neues präsentiert von Affiliate, nämlich Affiliate wird zukünftig einen sogenannten Branchenindex veröffentlichen. Das heißt, ein Vergleich von verschiedenen Branchen wie Retail, Telco, Finanzen und Travel im Vergleich zu Vorquartalen. Das heißt, man schaut sich die verschiedenen Branchen an und analysiert daraus einen Index. Und dieser Index setzt sich aus verschiedenen Parametern zusammen, wie Views, Klicks, ETKP, Sales, Conversion Rates, Stornos und so weiter. Und damit wird eigentlich mit diesen Kennzahlen ein Index gebildet und damit kann man eben die verschiedenen Branchen vergleichen, wie sie sich entwickelt haben zum Vorjahres- oder Vorquartalszeitraum. Und die ersten Zahlen wurden da auch schon präsentiert. Also zum Beispiel der Bereich Retail hat sich im Vergleich zum Vorjahr um den Indexwert von 24% gesteigert. Und die Detailauswertung hat ergeben, dass vor allem Loyalty und Bonus im Bereich Retail zu den Publishern mit dem Best Sales Performance gehören, dass die höchste durchschnittliche Provision bei 6,16 Euro lag für Content Publisher. Im Bereich Telco hat sich die Branche um 4% Indexwert gesteigert. Best Performer sind hier Content Publisher. Und interessant war auch, dass sich im Vergleich zum Vorjahr die Top 20 Partner um 45% gesteigert haben. Das heißt, 45% neue Top 20 Partner kamen dazu. Im Reisebereich war die Steigerungsquote bei plus 78% Indexwert und auch hier kamen 45% neue Publisher dazu. Und im Finanzbereich lag der Steigerungsindex bei 9%. Genau, ansonsten war es das auch von meiner Seite. Wir werden die ganzen Erkenntnisse, wie ihr es von uns gewohnt seid, natürlich auch als Recap auf affiliateblog.de veröffentlichen. Zudem wird es noch einen Recap geben auf der Website Boosting und in der Lead Digital, wo ihr auch alles nochmal durchlesen könnt. Und wir werden diesmal auch unter allen Kommentaren wieder zwei Exemplare der Website Boosting verlosen. Das heißt, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare, über euer Feedback zu unserem Podcast und auch habt ihr vielleicht auch eine Meinung zu den Vorträgen auf der Performance Marketing Insights und unter allen Kommentaren verlosen wir eben zwei Website Boosting. Und ja, Wolfgang, dein abschließendes Feedback zu Performance Marketing Insights, was war deine wichtigste Erkenntnis?
Die wichtigste Erkenntnis ist eine gute Frage. Es war relativ viele oder kamen relativ viele Sachen an, die eigentlich so schon bekannt waren. Interessant ist eigentlich wirklich für mich der neue Index, der Branchenindex von Affiliate, weil man da dann doch gleich auf einen Blick mal einen groben Überblick hat, wie sieht es in der Branche aus, wie wird die Zukunft sein oder welches Potenzial steckt da noch drin.
Ja, und mein Fazit war letztendlich, dass es halt wirklich dahin geht, Daten immer mehr zu nutzen und halt wirklich auf Basis von Big Data eine Vielzahl von Daten zu erheben und dann auch zur Optimierung des Partnerprogramms zu nutzen, sowohl auf Advertiser-Seite als auch als Publisher-Seite. Genau, wir sind jetzt bei knapp 36 Minuten. In diesem Sinne freuen wir uns auf viele Kommentare und würden uns freuen, uns auf der nächsten Sendung Affiliate Music wieder von euch zu hören. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.